Jan Wagner, hat sich Ihr Leben durch die Auszeichnung mit dem Büchnerpreis, der ja als der wichtigste Preis der deutschsprachigen Literatur gilt, verändert?
Abgesehen davon, dass das eine gute Freude dazu gekommen ist und Glück, bislang eigentlich nicht. Also natürlich muss man eine Rede schreiben, das ist ein gewisser Druck und man weiß natürlich, wer diesen Preis schon erhalten hat und dass so viele dabei sind, die man verehrt als Autorinnen und Autoren. Aber was den Druck angeht, den man sich selber macht, und darauf zielt Ihre Frage wahrscheinlich ab, bislang nicht, weil ich weiterhin das tue, was ich immer getan habe. Ich schreibe Gedicht um Gedicht und hoffe, dass ich sozusagen dabei so gut wie möglich bin oder dass das Ergebnis für mich selbst erstmal so beglückend wird wie möglich. Ich mochte Auden, den englischen Schriftsteller, immer sehr gerne und er sagte mal, nothing is worse than a bad poem that was intended to be great. Also nichts ist schlimmer als ein furchtbares Gedicht, dem man anmerkt, dass es großartig werden sollte. Und insofern, glaube ich, tut man gut daran, ganz bescheiden weiter zu schreiben und direkt am Wort zu bleiben und am Gegenstand zu bleiben und zu hoffen, dass das nächste Gedicht möglichst gut wird.
Ja, es war ja eine Sensation schon vor 2 Jahren, als Sie den Preis der Leipziger Buchmesse, der eigentlich immer nur an Prosa-Autoren geht, erhielten, auch für Lyrik. Jetzt sogar der Büchnerpreis. Sehen Sie da eine neue Wertschätzung für Lyrik aufkommen, eine Art von Boom? Oder ist das ein Einzelfall, der ganz auf Sie zugeschnitten ist?
Ich glaube, man kann seit vielen Jahren schon beobachten, und zwar mindestens seit 15 Jahren, dass die Lyriklandschaft sehr bewegt ist und sehr, sehr vielfältig ist. Es gibt gerade unter den Jüngeren, die Älteren schreiben natürlich alle weiter, also die alten Meister sozusagen schreiben ja auch weiter, aber gerade was die jüngeren Dichterinnen und Dichter angeht, sieht man, dass es eine Vielzahl von Stimmen gibt, von großartigen, sehr individuellen Dichtern. Das heißt, was die Produktionsseite angeht sozusagen, ist allen Beteiligten seit langer Zeit klar, dass wir in sehr gesegneten Zeiten leben, was die Lyrik angeht. Und ich glaube, das merkt man auch bei den Lesern mittlerweile. Die Kritik sowieso, aber auch die Leser, glaube ich, merken immer mehr, dass Lyrik nichts ist, was nicht mit ihrem Alltag zu tun hätte, sondern dass das Gedichte etwas sind, was jeden begeistern kann. Und das sieht man zum Beispiel bei Lesungen, wo doch, und das weiß ich auch von Freunden oder Kollegen, Leute kommen, die sagten, ich habe seit meiner Schulzeit eigentlich keine Gedichte lesen wollen, weil ich nicht Angst davor hatte, aber doch dachte, das hat mit mir nichts zu tun. Es ist schwierig, es ist unsinnlich, aber dann merken, das ist nicht so. Und tatsächlich sagen dann doch recht häufig diese Zuhörer, berühren die Gedichte etwas, was mit ihnen ganz persönlich zu tun hat, mit ihrer Welt. Und sind diese Gedichte dann oft etwas, was direkt etwas bündelt oder neu formuliert, was sie selbst wahrnehmen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und ich glaube, deswegen werden viele Vorurteile seit Jahren abgebaut. Das ist schon so. Das denke ich ja.
Dieser Ruf der Poesie, dass sie so schwierig ist, ist der von Alters her? Ich meine, früher in der Schule hat man ja auch Balladen gelernt und andere sehr wohlklingende Texte. Und man sollte eigentlich meinen, dass dieser Zusammenklang, diese Korrespondenz von Reimen und so eigentlich so eine innere Schwingung in Menschen verursacht. Also dieser Ruf des Schwierigseins, woraus hat der sich gespeist?
Es ist natürlich so, dass ein Gedicht die Leserin oder den Leser als Partner braucht. Also ein Gedicht wird erst lebendig, wenn man selbst den Text zu seinem eigenen Text macht. Es ist also nichts sozusagen, was man einfach so konsumiert, wo alle Erklärungen mitgeliefert werden und alle Zusammenhänge von Anfang an deutlich zutage treten, sondern es ist ein hochkomplexes sprachliches Kunstwerk, in dem alle sprachlichen Möglichkeiten, auch sprachmusikalischen Möglichkeiten ausgenutzt und ausgereizt werden, wo aber man als Leser sozusagen sein eigenes Leben und seine eigene Welt und Wahrnehmung mit einbringen muss. Das heißt, es ist mit dem einmaligen Lesen natürlich nicht unbedingt getan, was aber auch das Schöne ist. Man trägt Gedichte ein Leben lang mit sich herum vielleicht und entdeckt immer etwas Neues. Also man liest Trakl mit 15 und denkt sich, mein Gott, ich bin fasziniert von der Art und Weise, wie Georg Trakl mit Bildern arbeitet, wie hochmusikalisch, wie dunkel verführerisch seine Gedichte sind, wie er mit hochkomplexen Motiven arbeitet, die immer wiederkehren. Vielleicht hat man keinen Zugang, ist nur fasziniert. Aber man liest ihn 10 Jahre später nochmal und trägt mehr Erfahrung, mehr Wissen an dieses Gedicht heran. Jedenfalls ging es auch mir so, an ein Gedicht, das er nicht losgelassen hatte. Und ich glaube, so kann ein großartiges Gedicht oder ein großartiger Dichter, eine Dichterin, ein Leben lang begleiten. Und man kann ein Gedicht immer wieder neu sich zu eigen machen, als Leserin oder als Leser. Es ist andererseits genauso, wie Sie sagen, dass die Strukturen eines Gedichts eigentlich jeden sofort ansprechen müssten. Und jedes Kind weiß ja, wie herrlich es ist, auch sozusagen
Abzählverse zum Beispiel.
Abzählverse oder auch einfach sinnlos Laute daher zu plappern, die vielleicht gar keinen Sinn haben, gar keine Bedeutung haben, aber wo man merkt, es ist herrlich, wie diese Silben sich reimen oder wie sie klangliche Korrespondenzen ergeben, wie plötzlich zwei Gegenstände nur deswegen eine Beziehung bilden, weil sie sich reimen. Das ist ja erstaunlich, dass das plötzlich, als wäre es durch Zauberhand, zwei völlig fremde Gegenstände oder Dinge oder Konzepte eine Beziehung eingehen müssen, weil der Klang der Sprache es so will. Und jedes Kind weiß, wie herrlich das ist. Es gibt ja auch diese berühmte Verteidigungsschrift des Reims von Peter Rühmkopf, dem großen Hamburger Dichter, die den sonderbaren Titel trägt, Agar, Agar, Zau, Zaurim. Und wo er sozusagen die Faszination am Reim auch auf die Kindheit zurückführt und die Doppelung von Aya Popeye sozusagen bis hin zu den hochkomplexen Sprachkunstwerken großer Dichter führt. Und ich glaube, diese Lust kennt jedes Kind, und da jeder mal Kind war, kann diese Lust auch nicht ganz verschwunden sein. Deswegen berühren Gedichte, glaube ich, allein aufgrund ihrer formalen Beschaffenheit und ihrer Nähe zur Musik, die ja im besten Fall immer da ist, etwas in jedem, und insofern ist auch die Leserschaft potenziell unendlich.
Sie haben ja auch mal geschrieben, dass für Sie selbst das Staunen oft am Anfang eines Gedichtes steht, ein Auslöser ist. Auch das verweist ja irgendwie auf die Kindheit, auf die Möglichkeit, etwas ganz neu zu sehen und sich dann dem anheimzugeben und Neues zu entdecken.
So ist es. Es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass viele Dichter sich ein Leben lang auf die eigene Kindheit berufen. Also große Sprachmagier wie Dylan Thomas zum Beispiel zur Hochform auflaufen, wenn sie ihre eigene Kindheit, in dem Falle die Kindheit in Wales, besingen. Und auch das ist auch bei vielen anderen so. Und das muss ja auch daran liegen, dass die Kindheit sozusagen die Natürlichkeit, mit der man in der Kindheit staunt und Dinge zu erforschen sucht, im Erwachsenenalter vielleicht erst zurückgewonnen oder erarbeitet werden muss. Und das wie von selbst geht, wenn man 6 ist, was als Dichter sozusagen jeden Tag nötig ist, nämlich die Dinge neu zu betrachten. Und zu den Dingen zählt auch die Sprache, also auch die Merkwürdigkeiten unserer Sprache zu hinterfragen und sich zu fragen, was ist das eigentlich für ein Wort? Was steckt darin? Wo kommt das her? Welche Seefahrer haben das zuerst benutzt? Kommt das aus der Landwirtschaft? Wo kommt diese Metapher her? Und warum sagen wir das so, wie wir es sagen? Das sind ja hoch faszinierende Dinge, und die Welt um uns herum, angefangen von der Motte, die uns umschwirrt, bis hin zu weltweiten Zusammenhängen, sind ja, wenn man es recht betrachtet, allesamt höchst erstaunlich. Bloß wir haben uns angewöhnt, das Staunen zu unterdrücken, und aber genau das tut jedes Kind, und das tun auch Dichter.
Ja, Sie haben gesagt, dass Sie bei den Lesern auf viel Interesse und Resonanz stoßen. Spiegelt sich das auch in den Auflagen? Sie sind ja jetzt im Moment einer oder wenn nicht sogar der prominenteste Lyriker Deutschlands, auch wegen der Preise der jüngsten. Welche Auflage hat denn zum Beispiel Ihr Buch Regentonnen-Variationen, was auf der Leipziger Buchmesse so ausgezeichnet wurde?
Das hatte aufgrund der Auszeichnung eine verblüffend große Resonanz, und die Auflage war weit höher als die Auflage der
3000.
Oder als die so gewohnten Auflagen, die man vorher hatte. Und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, inwieweit jetzt allgemein die Auflagen steigen bei Lyrik. Es wird möglicherweise so sein, dass Lyrik auch weiterhin eine Sache ist, was den Verkauf von Gedichtbänden angeht, die von einer überschaubaren, aber sehr treuen Leserschaft besorgt wird.
Können Sie denn auch trotzdem mal eine Zahl sagen?
Zahlen sind ja langweilig, aber es ist eine hohe Auflage. Und meine Hoffnung ist, dass ein Großteil dieser Leser möglicherweise zum ersten Mal Kontakt dann auch mit Lyrik hatten, sich sagen, jetzt will ich aber auch wissen, was diese Dichterin aus München schreibt und was dieser Dichter aus Hamburg schreibt. Jetzt will ich auch wissen, was in den letzten 40 Jahren passiert ist. Dann wäre sozusagen diese hohe Auflage erst wirklich gerechtfertigt.
Ja. Herr Wagner, welche Art von Konzentration brauchen Sie, um ein Gedicht zu schreiben?
Man muss schon einen Schritt zurück tun. Und obwohl ich weiß, dass viele Freunde auch in Cafés oder in Kneipen schreiben oder mit Musik, ist es für mich schon die Stille, die wichtig ist. Und deswegen brauche ich einen Rückzugsort in Berlin, vorzugsweise am Abend, wenn es draußen ein bisschen ruhiger wird, wo man sich ganz darauf konzentrieren kann und ganz verlieren kann auch in dem, was vor einem liegt. Also in dem Sprachmaterial oder auch in dem Gegenstand, wenn es einen Gegenstand gibt. Oder in dem Thema, wenn es zum Beispiel eine historische Figur ist, die einen gerade fasziniert oder ein sonstige gearteter Zusammenhang. Und man braucht, oder ich brauche die Ruhe, die Konzentration und auch die Zeit. Es ist ja so, dass das Klischee will ja, dass man ein Gedicht schnell schreibt und man am besten auf einem Pferd durch den mondbeschienenen Wald reitet. Und dann empfängt man sozusagen das Gedicht. Aber das ist natürlich nicht so, oder es ist nur ganz selten so. Und es gibt Beispiele von Dichtern, die so ein Gedicht schnell geschrieben haben. Aber die Regel, jedenfalls für mich, ist doch, dass es sehr lange dauert, ein Gedicht zu schreiben und auch sehr lange diese Phase der Konzentration benötigt. Auch weil ich denke, es ist mit das Wichtigste, sich nicht zu schnell zufrieden zu geben, sondern nochmal ein, zwei, drei Tage das zu überdenken und sich den Text nochmal vorzunehmen, weil man es meistens dann doch noch verbessern kann. Und es ist ja wichtig, all die möglichen Irrwege zu suchen, um vielleicht dann doch zu dem Punkt zu gelangen, wo man wirklich überrascht ist oder überrascht wird vom eigenen Gedicht. Das sind ja die schönsten Momente, wenn man schreibt und plötzlich merkt, also das ist ja höchst erstaunlich, dass das Gedicht sich in diese Richtung bewegt hat. Und ich habe selbst durch das Schreiben, durch den Prozess des Schreibens etwas Neues gelernt. Oder gelernt, etwas neu zu sehen. Das sind ja die Momente, wo man wirklich beglückt ist. Beim Schreiben wie auch beim Lesen.
Und dann haben Sie auch das Gefühl, das Gedicht ist abgeschlossen.
Naja, man macht ja schon die Erfahrung, dass man ältere Gedichte sich vornimmt manchmal und denkt, ich hätte doch noch weiterschreiben sollen. Paul Valéry sagte, ein Gedicht ist nie fertig, man gibt es nur auf. Das mag sein, aber ich habe das Gefühl, meistens schon an einem Punkt, dass ich denke, das Gedicht ist so, wie es ist, jetzt gut oder kann nicht besser werden. Manchmal stimmt das nicht und ich habe ein halbes Jahr später den Drang, es nochmal vorzunehmen und weiterzuschreiben, was aber auch dazu führen kann, dass man es völlig verdirbt. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Gedicht zu überschreiben oder zu sehr auszureizen, was darin steckt. Aber diese Zeit ist schon notwendig. Aber ich glaube, die Tatsache, dass man manchmal zurückschaut auf ältere Gedichte und sich wünscht, man hätte noch weitergeschrieben, liegt einfach daran, dass man sich selbst weiterentwickelt hat und sich die poetologischen Vorstellungen geändert haben. Was aber nicht heißt, dass das Gedicht schlecht war oder verbesserungswürdig war. Es heißt nur, dass man heute ein ähnliches Gedicht anders schreiben würde.
Gibt es für Sie aufmerksame erste Leser, auf deren Einwendungen oder Vorschläge Sie hören, also Ihre Frau oder Freunde, die dann Anmerkungen machen, während das Ganze noch ganz frisch ist?
Die gibt's, ja.
Und darauf hören Sie auch?
Ja, darauf höre ich schon. Ja, doch, doch. Ich nehme das sehr ernst und höre da drauf, denn da wird etwas Wahres dran sein und auf jeden Fall etwas Bedenkenswertes dran sein.
Schreiben Sie auf dem PC, Papier, Kuli oder wie auch immer?
Ich schreibe so langsam, dass ich ein PC schon gar nicht, das wird sich gar nicht lohnen, das wäre reine Energieverschwendung. Aber vor allen Dingen ist es so, ich schreibe so handschriftlich in einem Notizbuch und dann irgendwann auf einer Schreibmaschine und dann auf dem Computer sozusagen. Aber mein Eindruck ist, wenn man zu schnell ein festes oder starres Druckbild hat, dann ist der Eindruck, dass sich da nichts mehr verändern kann, zu stark. Und wenn man handschriftlich mit einer sehr schlechten Handschrift noch dazu in sein Notizbuch schmiert, dann ist alles in Bewegung und auch formbar sozusagen. Und es ist wichtig, glaube ich, dass man nicht zu schnell sich festlegt auf eine Struktur oder auf eine Form, sondern möglichst lange die Bälle in der Luft behält.
Lesen Sie Ihre eigenen Gedichte auch laut oder nur leise?
Laut, und zwar deswegen, weil man es beim Lautlesen merkt, ob es stimmt, ob die Musik stimmt, ob es sich überhaupt lesen lässt oder ob man irgendwo stolpert, weil zwei Laute sich so beißen, dass man mit der Zunge gar nicht drum herum kommt oder sie gar nicht fassen kann. Also das Lautlesen, um zu schauen, ob ein Gedicht stimmig ist, das ist schon wichtig. Und zwar nicht nur bei den eigenen Gedichten, sondern ich finde auch, wenn ich Gedichte anderer lese, dann und erst recht, wenn sie mir beim ersten stillen Lesen gefallen, dann will ich sie auch laut lesen, weil man doch noch mehr mitbekommt und mehr geschenkt bekommt von den Gedichten, wenn man sie laut liest. Es ist ja oft so, dass der Inhalt auf rätselhafte Art und Weise in den Lauten, in der Musik sich wiederfindet oder noch ein Aspekt hinzukommt, den man gar nicht geahnt hatte, weil eine Reihe von Zischlauten zum Beispiel da ist, die nochmal einen anderen Aspekt zutage bringen. Also auch bei anderen Gedichten lese ich es laut vor, weil es auch, weil die musikalische Ebene vom Gedicht so wichtig ist und man ja dann auch all die Laute, all die klanglichen Strukturen oder das Wandern von Vokalen durch das Gedicht miterleben möchte.
Ja, und es wäre nett, wenn Sie uns gleich mal eine Kostprobe gäben, wo unsere Hörer nachvollziehen können, genau das, was Sie eben erzählt haben. Und zwar würde ich Sie bitten, Ihr Gedicht vom Giersch, von diesem wuchernden und nicht zu stoppenden Unkraut zu lesen. Der Giersch, bitte, Jan Wagner.
Giersch. Nicht zu unterschätzen, der Giersch, mit dem Begehren schon im Namen. Darum die Blüten, die so schwebend weiß sind, keusch wie ein Tyrannentraum. Kehrt stets zurück wie eine alte Schuld, schickt seine Kassiber durchs Dunkel, unterm Rasen, unterm Feld, bis irgendwo erneut ein weißes Widerstandsnest empor schießt. Hinter der Garage beim knirschenden Kies der Kirsche, Giersch, als Schäumen, als Gischt, der ohne ein Geräusch geschieht, bis hoch zum Giebel kriecht, bis Giersch schier überall sprießt, im ganzen Garten Giersch, sie über Giersch schiebt, ihn verschlingt mit nichts als Giersch.
Ja, vielen Dank. Die Thematik dieses Gedichtes entspricht Motiven, die sehr oft bei Ihnen auftauchen und die aus der Natur stammen, in all ihren Erscheinungsformen. Allerdings nicht so, wie wir es oft in dem hohen Ton aus anderen und früheren Gedichten kennen, sondern eher das Banale, die Regentonne, das Unkraut. Der hohe Ton und der banale Gegenstand, kommt es Ihnen auf diesen Kontrast an?
Ja, der Ton ist ja gar nicht so hoch, glaube ich. Also
doch sehr gebunden und
ja,
klangvoll.
Ja, das ist klar. Wobei in diesem Gedicht sozusagen der Sprachgiersch oder das Wuchern der Laute selbst natürlich entscheidend ist. Dass die Sprache wuchert wie das Unkraut, das beschrieben wird. Und dass die Form des Gedichts so überwächst wie der Giersch den Garten. Aber
Sie also haben auch sonst klassische Formen, so nette Ode und
schon,
so.
Wobei,
der Gegenstand ist oft nicht dem angemessen, sondern das ist, unterläuft das.
Das ist allerdings richtig, ja. Also die Form ist manchmal eine klassische Form, die auch unterlaufen wird oder gebrochen wird. Wobei es mir eher auf das Spiel mit den Formen ankommt. Also die Form ist eine wunderbare Möglichkeit, eben zu dem Punkt zu gelangen, an dem man überrascht wird, einfach weil man sich einem Zwang aussetzt. Und der Zwang führt paradoxerweise zu einer größeren Freiheit. Das ist der Grund, solche klassischen Formen zu benutzen und nicht, um einen hohen Ton hineinzubringen. Der hohe Ton oder der hohe Ton, der dabei herauskommen könnte, wird eigentlich eher vermieden durch das Brechen dieser Form und durch das Verwenden von schmutzigen Reimen und nicht vollen Reimen. Also ich reime viel lieber so, dass man gar nicht merkt, dass gereimt wird. Und ich werde auch oft gefragt, warum ich nicht endlich mal reime. Das freut mich am meisten. Sondern ich benutze Reime, die möglichst nicht im Reimlexikon zu finden sein sollten. Das heißt, man hört sie nicht. Sie schaffen eher eine Struktur tief unten, die man ahnt, aber die sich nicht aufdrängt. Insofern, der hohe Ton wird unterlaufen und der hohe Ton, der vielleicht gefährlich naheliegen könnte bei diesen Formen wie dem Sonett oder anderen klassischen Formen, wird dadurch vermieden. Auch durch einen sozusagen ungrammatikalischen Zeilenbruch, wenn Wörter mitten in zwei geschnitten werden, wo sie eigentlich nicht in zwei geschnitten werden dürften und so weiter. Aber das stimmt, die Form kontrastiert mit Gegenständen wie dem wie Teebeuteln oder Koalas oder einer Säge, das stimmt. Aber die Sprachmusik ist da, das stimmt. Und es reizt mich schon, die musikalischen Möglichkeiten der Sprache zu nutzen. Und ich würde es nicht als hohen Ton bezeichnen, weil damit auch eine Art Pathos dann einhergeht, die ich eher mit Understatement vermeiden möchte. Aber die Musikalität ist mir schon sehr, sehr wichtig, das auf jeden Fall. Und auch die Strukturen oder die Möglichkeiten, die Reime bieten oder Reimstrukturen. Das Spiel mit dem Metrum auch. Also wenn ein stolpernder Mann im Gedicht, in einem rein jambischen Gedicht auch dadurch stolpert, dass plötzlich ein anderes Versmaß benutzt wird, ein anderes Metrum benutzt wird. Also wenn ein sogenannter Daktylus plötzlich ein Stolpern auch im Rhythmus hervorruft, das reizt mich durchaus. Und insofern sind diese formalen Strukturen immens wichtig, aber der hohe Ton eher weniger.
Ihre Gedichte kreisen oft, Sie haben es gesagt, um Alltägliches, Unscheinbares, könnte man sagen. Eben Teebeutel, Stück Seife, ein Nagel. Was ist der Auslöser, dass Sie sich diesen Gegenständen so intensiv widmen, dass Sie ein Gedicht darüber machen?
Also ich muss erst mal dazu sagen, es gibt auch Gedichte über Klaus Störtebeker, über Kolumbus, über diverse Themen. Also alles kann zum Gedicht werden und alles wird zum Gedicht. Also Gedichte über den Naturwissenschaftler Otto von Guericke findet man genauso wie Gedichte über Teebeutel. Aber es ist dann auch so, dass der kleine Gegenstand das große Thema nicht ausschließt. Im Gegenteil. Für mich ist der Reiz am kleinen oder am scheinbar banalen Gegenstand genau der, dass er die großen Themen, die im Gedicht, glaube ich, immer mitschwingen und die man klassischerweise mit der Lyrik verbindet, die Liebe, den Tod, die klassischen philosophischen Fragen sozusagen, was tun wir hier, was können wir hoffen und so weiter, das schwingt ja immer mit im Gedicht wie im Denken und Tun von jedem von uns und so auch in der Lyrik klassischerweise. Aber ich glaube, dass diese großen Themen erst dann neu erfahrbar werden, wenn man sie am winzigen sinnlichen Detail festmacht oder darin verankert. Ich glaube, wenn ein Teebeutel sozusagen, mit dem jeder erstmal etwas anfangen kann, der sich jemals einen Tee aufgebrüht hat, wenn ein Teebeutel den Anlass bietet, metaphysische Themen oder religiöse Themen mit hineinzubringen oder über das Dasein auch von uns in der Welt nachzudenken, dann ist es sinnlich so viel greifbarer, dass auch die großen Themen wieder fassbar und spürbar werden. Und das ist der Reiz an den kleinen Gegenständen, dass sie eben nicht verharren im Banalen oder im vermeintlich Banalen, sondern dass sie im Grunde den Anlass bieten, diese uns auf immer umtreibenden Themen neu zu verhandeln und zwar auf eine ganz sinnliche Art neu zu verhandeln. Und eben am überraschenden Gegenstand auch festzumachen. Ohne dass das jetzt symbolisch überfrachtet würde. Das kommt sozusagen, hoffe ich, eher diskret mit hinein. Aber so sollte schon sein.
Sie gehören, glaube ich, zu den nicht gerade zahlreichen Literaten und Lyrikern, die zugleich auf sehr eindrucksvoll, eloquente Weise ihre eigenen und auch andere Gedichte interpretieren und erschließen können. Viele lehnen das ja ab und verweigern es, entweder weil sie nicht wollen oder weil sie auch nicht diesen intellektuellen Zugang haben. Sie arbeiten sozusagen auf doppelter Ebene, einmal als Dichter und einmal als Deuter.
Das tun aber doch sehr viele. Also natürlich muss ein Gedicht eigentlich...
Aber ich habe schon mit vielen gesprochen, die gesagt haben, das sagt ja mein Text selbst.
Das ist auch richtig, da würde ich zustimmen. Also was im Gedicht gesagt wird, steht da im Gedicht. Und ich glaube, es ist nicht notwendig, ein Gedicht noch zu erläutern oder zu erklären, was im Gedicht vor sich geht. Das wäre fehl am Platze. Es ist ja alles da im Gedicht.
Ja, so eine Weigerung ist manchmal natürlich auch Attitüde, dass man sagt, ich will das jetzt nicht, beschäftige dich damit.
Ja, aber es ist auch ein Respekt vor den Lesern, glaube ich, weil, wie gesagt, es ist ja immer die Leserin und der Leser, der dem das Gedicht dann auch gehört und die oder der es zu einem eigenen Gedicht machen soll. Und wenn man dann käme und seine eigene Sichtweise auf das Gedicht präsentiert oder gleich mitpräsentiert, dann wird man doch viel an dem Spaß, den ein Gedicht zu lesen bedeutet, wieder nehmen.
Denn ja, aber ich finde, es ist eigentlich eine wunderbare Ergänzung, wenn man darauf angesprochen wird, kann und dadurch ja auch einen Schlüssel ins Schloss zu diesem geheimnisvollen Wesen Gedicht mitliefert, wo andere vielleicht lange brauchen und den nicht finden. Also das ist ja nicht
zum
ein
Makel. Generell, ja, zum Gedicht generell unbedingt, das denke ich auch. Aber zum einzelnen Gedicht, ich würde mich also auch dagegen wehren, wenn Sie jetzt sagen würden, was bedeutet das Gedicht, würde ich mich hüten.
Nein.
Sondern würde es mit Vergnügen Ihnen überlassen, sozusagen das Gedicht nach eigener Wahrnehmung zu lesen. Aber was das Gedicht generell angeht oder die Poesie generell, Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Das ist überhaupt nicht schädlich, darüber nachzudenken, darüber zu reden und auch in Essays, in Vorträgen mit anderen darüber zu sprechen. Das, im Gegenteil, das ist gut und das tue ich oft. Das tun aber sehr viele. Und im Grunde, also ich könnte sehr viele jüngere Autoren nennen, die das auch tun, die Essays schreiben, die auch lehren zum Beispiel oder mit vor Publikum sich Gedanken machen über die Poesie. Nicht nur bei den Jüngeren, auch bei den Älteren. Im Grunde ist ein Großteil der modernen Lyrik verbunden mit dem Nachdenken über Lyrik und über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Lyrik. Und fast alle, die ich kenne, die schreiben, sind hochreflektiert und wissen genau, was sie tun und machen sich sehr gründlich Gedanken darüber, setzen sich auch mit dem Werk anderer Autoren auseinander und schauen, wie stehe ich dazu, wie stehe ich im Verhältnis zu den Dichtern, die vor mir da waren oder auch zu den Zeitgenossen und Freunden oder zu einer ganz anderen Tradition wie der chinesischen Lyrik, der russischen und so weiter. Hm. Also fast alle machen sich doch Gedanken darüber und wissen sehr genau Bescheid über, was poetologische Fragen angeht. Das läuft immer an bei und ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn man über das Handwerkliche, aber auch über die theoretischen Grundlagen und die Geschichte der Dichtung Bescheid weiß, weil man ja auch so lernt, gewisse Fallen und Klischees zu vermeiden.
Ja, Jan Wagner, Sie haben schon viel über die Rolle von Klang und Musikalität im Gedicht gesagt. Es gibt natürlich auch die Musik, die bei der wirklich der Klang, die Musik selbst, die Noten im Mittelpunkt stehen. Und wie immer haben auch Sie einen Musiktitel mitgebracht nach Ihrer Wahl. Und das ist von Tom Waits, der Titel Swordfish Trombone. Warum haben Sie den ausgewählt?
Also ich bin, was Musik angeht, nicht auf eine Richtung festgelegt. Ich hätte genauso gut Schubert auswählen können. Also ich höre Klassik, Jazz und alles Mögliche. Tom Waits gehört zu den Songwritern sozusagen, die ich immer schon sehr geliebt habe, weil er einen völlig unverwechselbaren Stil hat und eine völlig unverwechselbare Stimme hat, weil man sofort, wenn man ihn hört, schon bei den ersten 2-3 Takten denkt, man würde sich über einen amerikanischen Highway bewegen und gleich irgendwo in einem Diner einkehren. Und weil er eben auch ein großer Geschichtenerzähler ist, der wie in einem Gedicht auf engstem Raum eine große Vielfalt an komischen, traurigen oder manchmal auch einfach abstrusen Geschichten erzählen kann. Ob er am Klavier sitzt und einen Mann singen lässt, das Klavier sei betrunken, nicht er selbst, ein bekanntes Lied von ihm, das ist fantastisch und sehr komisch. Erzählt auch bei Konzerten großartige Anekdoten zwischen den Liedern, die in ihrer Knappheit fantastisch sind. Und dann auch mit guten und schönen Bildern und Reimen arbeitet. Also in dem Lied, das wir gleich hören werden, kommt, glaube ich, die Zeile vor: He knew that he'd be ready with a stainless steel machete. Und das ist schon ein Reim, der wunderbar ist.
Ja, dann wollen wir mal diesen Song hören. Das war Tom Waits, der ausgewählte Musiktitel von Jan Wagner, der heute bei uns Gast im Talk ist. Herr Wagner, über Ihre Biografie haben wir noch gar nicht so recht gesprochen. Sie stammen ja aus einem akademischen Elternhaus. Der Vater Strafrechtsprofessor, die Mutter Französischlehrerin. Welche Rolle spielte da Literatur schon zu Hause bei Ihnen?
Eine große Rolle, weil meine Eltern beide literaturbegeistert sind und auch eine schöne Bibliothek haben und also mich früh ermuntert haben zu lesen. Mir auch Bücher empfohlen haben oder sogar geliehen haben. Ich habe bis heute die Rimbaud-Ausgabe meiner Mutter in Berlin. Und insofern vom Vorlesen zum, zum Selberlesen war es eigentlich ein kleiner Schritt und sie haben mich immer dabei unterstützt und ermuntert und sind bis heute eifrige Leser.
Aber Lesen und Lyrik selber schreiben, da liegt noch ein bisschen was dazwischen. Wer hat Sie so für Lyrik begeistert, dass Sie angefangen haben, selbst Gedichte zu schreiben?
Naja, die Dichter, die man gelesen hat, begeistern einen als erstes. Also ich glaube, die Vorlieben bilden sich wahrscheinlich sehr früh heraus. Und hätte ich mich als erstes in einen Romancier verliebt, dann hätte ich vielleicht eher den Wunsch gehabt, Romane zu schreiben. Aber so war es so, dass die stärksten Leseerlebnisse, als ich 15, 16 war, durch Lyriker kamen.
Sagen Sie mal ein paar Namen.
Das waren unter anderem die Frühexpressionisten, die sogenannten, also der Trakl, den wir schon erwähnt haben, Georg Trakl, Georg Heim, der auch viel zu jung starb in Berlin beim Eislaufen, der Bedichter Berlins, der so viele Berlin-Sonette geschrieben hat, die Romantiker auch. Aber relativ schnell auch die englischsprachige Lyrik. Ich hatte einen Englischlehrer, der Poesie begeistert war und ist und uns früh gelehrt hat, Shakespeare zu lieben zum Beispiel. Und wenn man einmal Shakespeare gelesen hat, kommt man von ihm auch nie wieder weg. Also einer der allergrößten oder der allergrößte Dichter und der einen auch ein Leben lang begleiten kann. Aber auch Dichter wie William Blake, wen ich wirklich dann sehr geliebt habe, war Dylan Thomas, den ich erwähnt habe, schon mit seinen Kindheitsgedichten, ein ja, walisischer Sprachmagier mit einem ungeheuren Witz und einer ungeheuren Lust am Wortspiel, an der süffigen Zeile, an der hochkomplexen Konstellation von Bildern, der auch viel zu jung gestorben ist. Einer im Grunde wie Trakl, wie Heim, einer der Dichter, wo man sich fragt, was hätten die geschrieben, wenn sie 60 oder 70 Jahre hätten leben dürfen. Also das waren sehr wichtige Einflüsse für mich. Ich bin dann bei der englischen oder englischsprachigen Lyrik eigentlich geblieben. Also meine stärksten Einflüsse, als ich dann ernsthaft sozusagen begann zu schreiben, waren Dichter wie Auden, W.H. Auden, der englische Dichter, oder Wallace Stevens, William Carlos Williams und andere.
Ja. Und Sie haben ja auch Anglistik studiert. Das heißt, ja. Dieser Wunsch, dieses Fach zu nehmen, resultiert sich ja auch aus Ihrer Begegnung mit englischer Literatur und englischer Lyrik.
So ist es. Also ich habe Englisch studiert, um mehr englische Literatur lesen zu können und war auch dann zum Teil in Dublin während des Studiums am Trinity College, weil mir die irische Lyrik auch sehr wichtig war, immer. Da vor Ort mehr zu lesen, mehr kennenzulernen, möglichst auch lebende Dichter kennenzulernen, das war einer der Gründe, dann nach Dublin zu gehen und dort weiter zu studieren.
Und hatten Sie, als Sie Anglistik studierten, schon das Berufsziel Schriftsteller? Das ist ja gemeinhin als brotlose Kunst verrufen und ist es ja auch, wenn man nicht gerade ganz großen Erfolg hat, immer noch. Hatten Sie das oder was wollten Sie mit Anglistik anfangen?
Ich wollte schon schreiben. Also ich habe ja schon geschrieben und schrieb auch während des Studiums Gedichte. Habe auch eine Zeitschrift oder eine Literaturschachtel mit Freunden herausgegeben während des Studiums in Hamburg, in Dublin, dann in Berlin. Also man hat einen Verlag gegründet sozusagen, um das ganze Literatur zu widmen. Das war die Hauptsache immer. Und ich habe also auch während des Studiums immer den Wunsch gehabt, vor allem zu schreiben, zu übersetzen und zu publizieren. Natürlich ist es kein klassischer Brotberuf, aber ich glaube, wer anfängt zu schreiben oder Gedichte zu schreiben, tut es ja nicht, weil er damit Geld verdienen will, sondern er macht das, weil er hofft, irgendwann ein Gedicht zustande zu bringen, das gut ist und das genau die Begeisterung oder die Freude schenkt, die man selbst empfunden hat beim Lesen von Dichtern wie Dylan Thomas oder anderen Großen der Weltliteratur. Dass ein Brotberuf daraus wird, ist eher unwahrscheinlich. Das wissen aber auch alle, die Lyrik schreiben. Es gibt auch viele, die sich dann dafür entscheiden, einen Brotberuf zu ergreifen und nebenher zu schreiben, um nicht überhaupt erst davon leben zu müssen oder von dem leben zu müssen, was sie lieben, nämlich der Lyrik. Aber es ergab sich eben so, dass ein erstes Buch zum Ende des Studiums erschien oder herauskam, was sehr beglückend war. Und dann dachte ich, ich versuche einfach mal, ob es möglich ist, sozusagen vom Schreiben im weitesten Sinne zu leben. Also vom Schreiben von Gedichten, aber vom Vorlesen von Gedichten, vom Schreiben über Gedichte und vom Übersetzen von englischsprachigen Gedichten. Das kann man da versuchen. Und
es scheint gelungen.
Es ging, ja, es ging jedenfalls. Ja. Und jetzt geht es auch. Und das ist überhaupt das Beglückendste von allem.
Ja, zurück zu Ihrer Kindheit. Sie sind ja in Ahrensburg, also im Grunde genommen einem Vorort von Hamburg, ja, im Meer, im Grün, im Haus mit Garten und so, umgeben von Natur, aufgewachsen. Wie wichtig war das für Sie als Kind? Sie haben ja nachher gewechselt total nach Berlin-Neukölln. Das ist ja ein ziemliches Kontrastprogramm.
Ach, Berlin-Neukölln hat auch was sehr Dörfliches. Wenn die Glocken läuten, dann kann man sich da auch Kühe und Schafe fast dazu vorstellen. Aber ja, Berlin ist eine Großstadt und sehr lebendig und voller Reize. Ahrensburg ist ja eine Kleinstadt, so zwischen Stadt und Land. Also das Schöne war, dass eigentlich beides immer erreichbar war. Also man war im Nu auf dem Land oder mit dem Fahrrad am See oder im Park nebenan oder zum Schlittschuhlaufen irgendwo. Also all das, was auf dem Land schön ist, wenn man ein Kind ist oder schön sein kann. Aber genauso schnell war man in Hamburg. Und die S-Bahn, die U-Bahn-Station waren nicht weit entfernt. Also wenn man dann als Jugendlicher nach Hamburg wollte, ging auch das problemlos. Und das heißt, man hatte auch immer die Möglichkeit, ins Theater zu gehen, ins Kino sowieso, aber auch ins Theater in Hamburg zum Beispiel, oder auf Konzerte in Hamburg. Und also man war nicht abgekoppelt irgendwo in der Natur oder auf dem flachen Land in Schleswig-Holstein von einem Kulturleben, sondern man hatte im Grunde eine schöne Mischung, fand ich jedenfalls. Auch was die räumliche Nähe anbelangte.
Aber schreiben kann man ja überall. Warum haben Sie dann den Ort gewechselt und sind nach Berlin? Das muss ja irgendwie auch eine Ursache haben.
Naja, ich bin da vorher schon nach Hamburg gezogen, wo ich angefangen habe zu studieren, war dann in Dublin, leider nur ein Jahr. Und dann war die Frage, wohin gehe ich jetzt? Und dann habe ich in Berlin zu Ende studiert, weil in Berlin, das war 1995, so viel Neues war und so viel Leben war und sich so viel veränderte, dass es mir reizvoll erschien. Und auch weil klar war, dass in Berlin am ehesten die Möglichkeit bestehen würde, erstens andere Dichter kennenzulernen, andere Dichterinnen, auch Herausgeber von Zeitschriften, wie ich es ja auch einer war. Ich war ja Mitherausgeber dieser Literaturschachtel, die Außenseite des Elementes, immer noch. Und das haben wir auch noch eine Weile fortgeführt bis 2010. Und wir haben dann dort tatsächlich viele Dichter kennengelernt, die wir publiziert haben, mit denen wir gemeinsam gelesen haben, die ich heute auch noch kenne, mit denen ich heute befreundet bin. Also einer der Gründe, nach Berlin zu gehen, war, dass Berlin im ehesten die Möglichkeit zu bieten schien, erstens zu studieren, zu Ende zu studieren, aber auch vom Schreiben im weitesten Sinne zu leben oder zu versuchen, davon zu leben und eben auch zu lernen von Gleichgesinnten.
Sie geben ja in Ihren Texten wenig Persönliches preis. Es gibt ja auch andere Formen von Lyrik, wo ich und ach und solche Dinge mehr im Mittelpunkt stehen, wo das Ich, also Rühmkopf zum Beispiel, ist jemand, der auch auf moderne Art sehr sein Ich und seine Befindlichkeit
ins Zentrum. Wenn ich mal richtig Ich sagt Rühmkopf auch.
Ja, genau. Also Sie geben wenig Persönliches preis, aber immerhin haben Sie in einem Text vom Glück gesprochen und ich zitiere von der Entdeckung, dass es tatsächlich Musen gibt, dass sie gelegentlich gar Ringe mit einem tauschen und bereit sind, gemeinsam in eine Wohnung im Berliner Stadtteil Neukölln zu ziehen. Das ist natürlich auf Ihre Frau gemünzt, nehme ich an. Und wie dürfen wir uns denn Ihre Musenrolle vorstellen?
Vielleicht einfach durch das beglückende Beisammensein. Das ist ja schon mehr, als man erwarten darf. Aber das Persönliche völlig fehlt, das ist, glaube ich, nicht so in den Gedichten. Es sind ja keine ichlosen Gedichte, das Ich kommt vor. Aber das Gedicht ist ja auch immer ein Maskenspiel. Also ich glaube nicht, dass das Gedicht immer rein subjektiv sein muss. Es geht nicht darum, authentische Erlebnisse oder Gefühle zu präsentieren. Das wäre ja auch langweilig. Also andere Leute zu behelligen mit seinen eigenen Gefühlen. Es ist ja erst dann wirklich lesenswert, wenn das Gedicht sprachlich so kunstvoll gearbeitet ist, dass der Leser selbst eingeladen ist, die Gefühle im Gedicht zu entdecken, die eigenen zum Beispiel. Oder das eigene Leben wieder zu entdecken in den Versen. eines anderen oder einer anderen. Und das Ich ist meistens eine Rolle, in die man schlüpfen kann, was auch einer der großen Reize ist beim Schreiben von Gedichten. Ich kann eben auch ein Mönch in Südamerika sein oder ein Naturwissenschaftler aus dem späten 18. Jahrhundert, wenn ich das jetzt mal wünsche. Und das ist herrlich, dass man durch Zeiten und über Grenzen spazieren kann, ohne die eigenen vier Wände zu verlassen. Und es ist die Frage, ob da nicht dann doch mehr drinsteckt, als man glaubt. Also es stimmt natürlich, es ist keine, wie man ihr sagt, confessional poetry. Also da wird nicht sozusagen gebeichtet in den Gedichten. Aber natürlich sind es immer die eigenen Betrachtungen und Erfahrungen, die dem Schreiben zugrunde liegen. Bloß werden sie sozusagen verbunden mit einer Form, die nicht sofort auf mich übertragen werden kann. Also ich hoffe schon zu verschwinden hinter dem Gedicht, ohne dass das Persönliche fehlen würde, aber es ist halt besser versteckt.
Jan Wagner, Sie sind und waren viel unterwegs, natürlich heutzutage Lesereisen, wahrscheinlich nicht nur im Innen, sondern auch im Ausland. Aber auch schon früher gab es längere Auslandaufenthalte, nicht nur in Irland während des Studiums. Sie waren auch in der Villa Massimo mit dem berühmten Stipendium. In Rom und in Kalifornien unter anderem. Das spiegelt sich auch in einigen Gedichten. Sie haben, glaube ich, auch Texte veröffentlicht mit dem Titel Postkarten aus.
Postkarten aus Rom, Postkarten aus Los Angeles und aus Neukölln, genau.
Ja. Genau. Bedauern Sie, dass die Zeit des Postkartenschreibens eigentlich schon zu Ende geht?
Wer weiß, ob das nicht wiederkommt. Vielleicht muss man sogar mit Brieftauben wieder rechnen. Das ist ja alles immer noch verfügbar. Und Schreibmaschinen werden auch wieder populärer. Also all diese Dinge sind ja vielleicht nicht ganz verschwunden. Und Postkarten werden ja immer noch geschrieben, gelegentlich. Und auch Briefe. Jeder freut sich ja, wenn er einen handgeschriebenen Brief bekommt. Also ich glaube, die Freude kennt jeder, die ja ganz anders ist als eine E-Mail, die man morgens aufmacht. Wenn ein Brief im Briefkasten ist und man öffnet ihn und riecht am Papier und sieht die Handschrift von jemandem, den man kennt oder nicht kennt, was das Ganze dann noch rätselhafter macht, die Freude kennt ja jeder. Insofern glaube ich nicht, dass es ein ganz und gar vom Aussterben bedrohtes, eine ganz und gar vom Aussterben bedrohte Sache ist. Aber klar werden heute häufiger E-Mails gewechselt, weil es so viel schneller ist und so viel günstiger. Aber es bringt ja Spaß, Postkarten zu schreiben. Und Freunde von mir und ich tauschen auch öfter wieder Postkarten aus, eben weil man sich freut. Und auch weil das Bild immer eine Art Kommentar ist zu einer bestimmten Situation. Die Postkarten in dem Buch, in dem Essayband sind natürlich viel zu lang. Die würde auf keine Postkarte passen.
Ja.
Das sind eigentlich eher Briefe. Oder lange Prosa-Gedichte.
Und in welcher Weise hat das Reisen oder diese Auslandsaufenthalte Ihr Schreiben beeinflusst?
Wenn man reist, ist man, glaube ich, so offen und so wach, wie man immer sein sollte, wenn man schreibt. Insofern fördert das den wachen Blick auf die Dinge und das Staunen. Also das Staunen, das Sie erwähnt haben, kommt, glaube ich, automatisch, wenn man sich in einen Zug setzt und in ein anderes Land fährt oder in einer fremden Umgebung ist. Ich glaube, da betrachtet man sofort und ohne es überhaupt zu wollen, die Dinge auf eine andere Art und entdeckt. Und ums Entdecken geht es ja auch in der Lyrik. Insofern ist das Reisen hilfreich, um in diesen Zustand zu kommen, der Gedichte überhaupt erst ermöglicht. Und es ist genau der Zustand, der auch notwendig ist beim Schreiben, wenn man am Schreibtisch zu Hause sitzt oder im Sessel zu Hause sitzt. Also ermuntert einen, in den eigenen vier Wänden zu reisen, unterwegs zu sein. Aber natürlich bekommt man auch viel Material. Das ist, also wenn man so mit offenen Augen durch eine andere Stadt geht oder durch ein anderes Land, dann hat man erstens die vollkommen anderen sprachlichen Anreize. Auch das ist ja schon herrlich, einfach zuzuhören, was da geredet wird und wie geredet wird und sieht Dinge, die man zu Hause vielleicht nicht unbedingt sehen kann. Auch das ist natürlich ein Anreiz. Die Gegenstände, die einem begegnen, laden auch dazu ein, zu schreiben. Insofern ist das Reisen ein großes Geschenk. Aber reisen sollte man immer, selbst wenn man nicht ins Flugzeug steigt.
Ja, beim Reisen und in fremden Sprachen bin ich auch bei dem Thema, was Sie auch immer wieder und intensiv beschäftigt hat, nämlich bei der Kunst des Übersetzens. Das ist ja eigentlich, besonders wenn es um Lyrik geht, oft eine Kunst des Unmöglichen. Wie schaffen Sie das? Wie nähern Sie sich Gedichten an? Da will der Inhalt übersetzt werden, aber der Klang, die Form, die Melodie, das, was das Gedicht ausmacht, darf nicht verloren gehen. Wie machen Sie das?
Michael Hamburger, der große Übersetzer, der auch Hölderlin ins Englische übertragen hat, hat mal genau das gesagt. Es geht darum, aus dem Unmöglichen eine Kunst des Möglichen zu machen beim Übersetzen von Gedichten. Ich glaube, die Erfahrung des Verlusts macht, glaube ich, jeder, der irgendwann mal versucht, ein Gedicht zu übersetzen oder ein fremdsprachiges Gedicht in die eigene Sprache zu transportieren. Und man spürt, dass man nicht alles retten kann, dass man also verzichten muss auf vielleicht auf Reime, vielleicht auf Bilder, die oder Idiome, Redewendungen, die es überhaupt nicht gibt in der eigenen Sprache. Und man muss dann eben schauen, dass man aus der Unmöglichkeit eine Möglichkeit macht, dass man den Verlust, der da ist, in einen Gewinn ummünzt und ein Gedicht zustande bringt, das doch sehr nah dran ist, am Original, ohne an ihm zu kleben. Sich also die Freiheiten nimmt, die nötig sind, um nicht ein sozusagen trockenes, hölzernes, völlig unsinnliches Textkonstrukt zu schaffen, sondern etwas, was auch in der Zielsprache, also in der eigenen Sprache, ein Gedicht ist. Das ist schwierig, aber auch eine große Freude, weil man doch immer wieder Lösungen findet. Es wird viel zu oft, glaube ich, der Verlust betont. Also wenn Frost sagt, dass Poetry is what's lost in translation, das stimmt nicht immer. Die Poesie kann durchaus erhalten werden, aber das Wunderbare ist, dass man halt sozusagen Treue sehr weit fassen muss gelegentlich. Also nichts ist, glaube ich, schlimmer, als wenn man an der Wortbedeutung des Originals klebt und rein wörterbuchmäßig wiedergibt, was da ist. Das ist dann vermittelt vielleicht einen Eindruck von dem, was da an Material sein könnte im Original, aber es ist noch kein Gedicht. Und das Paradox ist, dass man manchmal untreu werden muss, um überhaupt treu bleiben zu können. Dass man sehr weite Wege oder Kreisbewegungen vollführen muss, um dann wieder an einem Punkt anzulangen, wo das Gedicht in der eigenen Sprache dem Original nah ist, obwohl man sich weit von ihm entfernen musste. Eine tolle Erfahrung, zu sehen, dass es möglich ist. Und es kommt vor, dass man dann eine Übersetzung hat, wo man sich sagt, oder dass man auch eine Übersetzung von anderen liest. Und es bringt einfach auch großen Spaß, solche Probleme zu lösen. Gerade bei Redewendungen. Also zum Beispiel, wenn man im Deutschen sagt, Eulen nach Athen tragen, eine schöne Redewendung, dann gibt es diese Redewendung im Englischen überhaupt nicht. Man sagt da, oder die Wörterbuchentsprechung wäre, to carry coals to Newcastle, Kohlen nach Newcastle tragen.
Ja.
Man hat ein Problem, wenn im englischen Gedicht sozusagen aufgrund dieser Redewendung ein ganzes Gedicht entwickelt wird und sowohl mit Kohle gespielt wird, als auch mit Newcastle. Was macht man da mit den Eulen und mit Athen? Sollte man dann vielleicht einen Raben ins Spiel bringen, damit man wenigstens das Schwarze von Kohle hat? Und so weiter. Das sind Probleme, mit denen man sich herumschlagen muss, aber die dann doch immer dazu führen, dass man kreativ tätig wird und irgendwie ein Gedicht in der eigenen Sprache zu erstellen gezwungen ist.
Nun sind ja sicher auch von Ihnen schon Gedichte übersetzt worden.
Ja.
Auch ins Englische.
Auch ins Englische.
Das können Sie ja ziemlich gut gegenlesen,
ja, das ist,
oder
kann,
kontrollieren, das, möchte ich das fast
kann,
sagen.
Es kann furchtbar sein, wenn der Autor eine Sprache beherrscht und dann reinquasselt sozusagen.
Ja, wie ist es Ihnen da ergangen? Waren Sie zufrieden?
Ja, ich habe großes Glück mit den Übersetzungen ins Englische. Ich habe Ian Galbraith, ein schottischer Übersetzer, David Kaplinger, ein amerikanischer Übersetzer, die beide genau das tun. Die sind treu, indem sie sich die nötigen Freiheiten nehmen und sich entfernen von dem Gedicht. Aber sie erhalten die formalen Spielereien, sie erhalten die Grundstruktur und die Grundidee der Gedichte und machen richtige englische oder schottische oder amerikanische Gedichte daraus. Also ich habe großes Glück.
Sie waren nicht in Versuchung, sich selbst zu übersetzen?
Nie, weil ich zwar Englisch ganz gut spreche, aber ich weiß, dass ich an den Punkt kommen würde, wo ich vielleicht gar nicht einen Fehler mache, aber wo ein Native Speaker sagen würde, ja, das ist nicht falsch, but we wouldn't say it like that. Wir würden es nicht so ausdrücken. Es klingt ein bisschen deutsch. Und so ein winziger Fehler oder so eine winzige Ungenauigkeit kann ja schon tödlich sein für ein Gedicht. Dazu kommt, dass einem Muttersprachler die Lösungen ihr sozusagen zufliegen. Und gerade wenn es um Reime geht oder um die Frage, wie erhalte ich jetzt eine Strophenform oder eine Reimstruktur, dass sich die Lösungen von selbst anbieten, wo ich dann im Lexikon blättern müsste, um zu gucken, wie könnte man das denn noch sagen? Und dann vielleicht etwas bemüht die Reime im Englischen suchen müsste. Jemand, der sein Leben lang aufgewachsen ist, der wird dann instinktiv zum richtigen Halbreim greifen.
Um den Kreis unseres Gespräches zu schließen, möchte ich nochmal auf den Büchnerpreis zurückkommen und Ihnen die Frage stellen, was wünschen Sie sich, welche Wirkung soll diese Preisverleihung an Sie bei Ihnen selbst haben und welche in der Öffentlichkeit?
Bei mir selbst. Es ist eine große Ermutigung. So gelobt zu werden, bestärkt einen in dem, was man tut. Und wenn ich am Anfang Orden zitiert habe, dann bleibe ich dabei, dass ich mich ermutigt fühle, weiter Gedicht um Gedicht zu schreiben und hoffe, dass es weiterhin gelingen wird. Was so die Wirkung nach außen angeht, wäre es wunderbar, wenn die Lyrik mehr Licht bekäme und genau das passiert, was ich schon beschrieben habe, was ja zum Teil schon geschieht, dass Leute sagen, jetzt will ich auch wissen, wer noch so Gedichte schreibt oder was es an Gedichten gibt in deutscher Sprache oder auch in der englischen, französischen, russischen Sprache. Jetzt hole ich mir ein paar Lyrikanthologien oder Lyrikbände und lese. Das wär schon sehr viel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.